Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den Regierungssprecher, Herrn Cornelius, und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Das Digitalministerium hat sich heute krankheitsbedingt abgemeldet und wir begrüßen Franziska Valdés-Cifuentes, die neue Sprecherin des Umwelt- bis Justizministeriums. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Genau, mein Name ist Franziska Valdés-Cifuentes. Ich bin seit August in der Pressestelle des BMJV tätig und verfolge dementsprechend also auch schon ein Weilchen Ihre Fragen und die Antworten meiner Kolleginnen und Kollegen und freue mich jetzt, mich Ihren Fragen selbst zu stellen. Vielen Dank.
Seien Sie uns herzlich willkommen. So, und dann haben wir eine Reiseankündigung des Auswärtigen Amtes.
Ja, der Außenminister wird heute Nachmittag nach Rom reisen für ein Gespräch mit dem italienischen Außenminister Antonio Tajani und für eine Rede bei der Konferenz der italienischen Botschafterinnen und Botschafter. Deutschland und Italien sind enge Partner in der Europäischen Union und in der NATO und auf der Tagesordnung stehen eine ganze Bandbreite der außenpolitischen und europapolitischen Herausforderungen, insbesondere natürlich die Unterstützung der Ukraine, die europäische Nutzung des russischen Zentralbankvermögens und das anstehende Freihandelsabkommen Mercosur. Auch was die Stärkung der EU und vor allem unsere Wettbewerbsfähigkeit angeht, eint uns Deutschland und Italien in vielen Belangen eine gemeinsame Sicht der Dinge und diese enge Kooperation, die möchten wir mit diesem Besuch weiter vertiefen.
Vielen Dank. Und dann haben wir noch zwei kurze Anmerkungen des Regierungssprechers vorweg.
Ja, vielen Dank und entschuldigen Sie die Verspätung, die selbst verursacht war. Ich habe zwei Bemerkungen, die eine zu Australien. Die Bundesregierung ist erschüttert und fassungslos über diesen menschenfeindlichen und antisemitischen Anschlag in Sydney. Zahlreiche Menschen wurden getötet, wie Sie wissen. Es gab sehr viele Verletzte. Wir trauern mit den Familien und den Angehörigen. Unsere Gedanken sind bei den Verletzten, denen wir schnelle Genesung wünschen. Und wir denken natürlich auch an die vielen Angehörigen und Betroffenen. Ihnen allen sprechen wir unser tiefes und tief empfundenes Mitleid, Beileid aus. Wir sind in diesen schweren Stunden auch mit unserem Mitgefühl bei allen Australierinnen und Australiern und der jüdischen Gemeinde weltweit. Diese antisemitischen Angriffe verurteilt die Bundesregierung auf das Schärfste. Der Bundeskanzler hat auf X deutlich gemacht, das ist ein Angriff auf unsere gemeinsamen Werte. Wir müssen diesem Antisemitismus Einhalt gebieten, Deutschland und in Deutschland und weltweit. Juden und Jüdinnen müssen in Deutschland und auch in der ganzen Welt angstfrei leben können. Und ein Angriff besonders an Chanukka, dem Fest des Lichts und der Hoffnung, ist ein Angriff auf unser friedliches Miteinander. Ich habe außerdem noch eine kurze Bemerkung zur Handball-Weltmeisterschaft der Frauen, die gestern, wie Sie wissen, im Finale zu Ende gegangen ist. Das waren zwei Wochen voller Begeisterung mit spannenden Spielen, tolle Werbung für den Frauensport. Die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt, Christiane Schendelein, war in der Arena, hat auf der Tribüne mitgefiebert. Das Team musste sich ja im Finale Norwegen geschlagen geben, denen wir unseren herzlichen Glückwunsch aussprechen. Trotzdem wird die Silbermedaille, ehrt die Silbermedaille die Mannschaft. Das ist ein sensationeller Erfolg. Der Bundeskanzler und die gesamte Bundesregierung gratulieren herzlich der Mannschaft und natürlich auch dem Trainer Markus Gaugisch, der die Mannschaft voll eingestellt hat und die Mannschaft selbst mit einem erfrischenden Spiel das Schlaglicht auf diesen unglaublichen Sport und die Frauenpower dahinter gerichtet hat. Das sind die Bemerkungen.
Vielen Dank. Dann fangen wir mit dem Anschlag in Australien an. Herr Höfler hatte die erste Frage.
Ja, anknüpfend ans Innenministerium, hat sich Ihrer Ansicht nach durch den Anschlag in Australien die Sicherheitslage in Deutschland verändert? Befürchten Sie schnelle Nachahmer und haben Sie vielleicht den Schutz jüdischer Einrichtungen hier verschärft?
Also vielen Dank. Die Sicherheitslage war und ist angespannt und das beobachten wir auch schon seit dem 7. Oktober. Und dementsprechend sind auch alle Polizeibehörden sensibilisiert und hochwachsam, auch nach diesen Vorfällen. Ist natürlich auch vor allen Dingen auf Länderebene eine höhere Sensibilisierung ergangen. Das heißt, der Schutz des jüdischen Lebens und der Einrichtungen hat sehr hohe Priorität und die Länder, Landespolizeien sind im engen Austausch untereinander, um diesen Schutz auch weiterhin zu gewährleisten.
Herr Jessen dazu.
Es ist eine traurige Erfahrung, dass solche Taten, wenn sie denn aus Sicht der Täter erfolgreich waren, Nachahmer finden, auch international. Gibt es über das Wort sensibilisiert hinaus eine besondere Strategie oder eine besondere Arbeitsform, mit der Sie versuchen, solchen Nachahmern frühzeitig auf die Spur zu kommen?
Also wie Sie wissen, sind wir im Bereich Terrorismus nicht nur in der Abwehr aktiv, sondern vor allen Dingen auch in der Prävention und das in verschiedenen Bereichen und Maßnahmen. Und genau da wird früh angesetzt, um so eine Radikalisierung möglichst zu verhindern, frühzeitig zu erkennen und entgegenzuwirken. Aber ich kann Ihnen jetzt so kurzfristig nach den Anschlägen nichts mitteilen, was darüber hinaus jetzt ad hoc noch gegebenenfalls eingesetzt ist.
Wenn Sie sagen, so kurzfristig nicht, aber es wäre schon interessant zu wissen, ob dieses Phänomen Nachahmertäter, was besonders bei terroristischen Gewalttaten ja ein seit langem bekanntes Muster ist, wäre schon interessant zu wissen, ob Sie da eine gezielte Strategie zur frühzeitigen Erkennung und Prävention haben. Also wenn Sie da etwas nachliefern könnten, das wäre schön.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zum Erfolg der deutschen Frauen bei der Handball-WM? Sehe ich auch nicht. Gibt es Fragen zur Reise des Außenministers nach Italien? Sehe ich auch nicht. Dann haben wir zahlreiche Kollegen den Block Ukraine-Gespräche genannt. Wir fangen mal bei Herrn Rinke an. Und dann
ja, danke schön. Herr Cornelius, zu den Gesprächen, die gestern hier in Berlin liefen und heute noch laufen. Der Bundeskanzler hatte sich ja skeptisch gezeigt, dass es sehr schnelle Fortschritte geben kann bei diesen Gesprächen für einen Waffenstillstand, auch wenn die wünschenswert wären. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob er jetzt nach der Gesprächsrunde gestern optimistischer ist oder ob sich eigentlich nicht an der Skepsis geändert hat.
Sie wissen ja, dass die Gespräche momentan noch laufen. Wir werden am Nachmittag unterrichten über den Teil, den zumindest wir als Bundesregierung beurteilen und bewerten können. Der Bundeskanzler wird sich selbst äußern. Deswegen kann ich und will ich jetzt hier keine Beurteilung dieser Gespräche vornehmen. Sie verfolgen, um es jetzt generell auszudrücken, dass die Bemühungen um einen Waffenstillstand in der Ukraine in großen Pendelschlägen sich bewegen. Das Ziel ist es, diese Ausschläge zu reduzieren und vielleicht einen Korridor zu finden, auf dem man sich einigen kann und auf dem ernsthafte Verhandlungen vor allem mit dem Aggressor, mit Russland stattfinden können. Diesem Ziel dienen diese Gespräche hier. Und ich bin sicher, dass auch die US-Seite als Initiatorin und vor allem als Vermittler zwischen auch den Kriegsparteien die Chance ergreift, um anschließend auch gegenüber Russland die Position Europas in der Ukraine noch mal klarzumachen.
Kurze Nachfrage, vielleicht können Sie noch was zum Ort Berlin sagen. International ist es ja vermerkt worden, dass diese Gespräche jetzt in Berlin stattfinden. Wie interpretieren Sie das? Ist das eine besondere Wertschätzung für die Rolle Deutschlands oder warum muss oder wird jetzt in Berlin verhandelt?
Ja, Deutschland ist stets bereit, sich in diese Verhandlungen einzubringen. Das war seit Beginn dieses Krieges aktiv, diplomatisch, aber auch innerhalb der EU und auch in der Unterstützung der Ukraine. Insofern ist es nur selbstverständlich, dass Deutschland auch, wenn sich die Gelegenheit bietet, den Ort anbietet, um zu verhandeln. Konkret hat sich jetzt dieser Tag und der gestrige angeboten, weil für heute der deutsch-ukrainische Wirtschaftsrat tagen wird und dieses Treffen vorgeplant war seit einiger Zeit, auch mit der Teilnahme des ukrainischen Präsidenten. Und insofern bietet es sich an, im Umfeld dann die nötigen Gespräche auch zum Waffenstillstand zu organisieren.
Herr Höfler hat sich gemeldet dazu.
Können Sie noch mal genau sagen, was jetzt eigentlich die Rolle Deutschlands war? War ein Vertreter der Bundesregierung bei jedem Gespräch dabei?
Deutschland ist stets hilfsbereit und unterstützt die Gespräche auch mit Ideen, auch mit Texten, wenn es nötig ist. Die Bundesregierung ist eine ist eine ehrliche Maklerin in dieser Verhandlung, in der die Ukraine auch sehr, sehr schwierige Entscheidungen zu treffen hat. Wir stehen an der Seite der Ukraine, das wissen Sie, das wird auch immer klar gemacht. Die Unterstützung für die Ukraine ist auch unser eigenes sicherheitspolitisches Interesse, weil dieser Krieg nicht fernab passiert, sondern Europa insgesamt betrifft. Und deswegen hat die Bundesregierung hier sehr aktiv eingegriffen. Über die Gesprächsformate, die Besetzungen, wer wann mit wem gesprochen hat und von A nach B oder von B nach C gegangen ist, möchte ich hier keine Auskunft geben. Diese Gespräche brauchen auch einen Raum der Vertraulichkeit und einfach auch einen Raum, um sich entfalten zu können. Und da sollten wir es auch belassen.
Ich würde trotzdem gerne versuchen zu fragen, wurde eigentlich Russland in irgendeiner Form am Rande, vielleicht durch ein kurzes Telefonat mal, irgendwie auch eingebunden?
Zu diesen Einbindungen kann ich nichts sagen. Da müssten Sie die Verhandlungsparteien auch fragen. Die Bundesregierung hat das von sich aus nicht getan.
Dann machen wir mit Herrn Jessen weiter.
Der Kollege war schneller.
Herr Blank. Wo sind Sie denn? Da sind Sie.
Herr Cornelius, zwei Fragen zu dem Thema. Auch nochmal zu der Russland-Frage. Wann ist es denn aus Sicht der Bundesregierung Zeit, dass man selber mal nicht nur den Amerikanern den Kontakt zu Russland überlässt, sondern auch selbst Handlung ergreift? Und zu heute Abend, es war ja offen, ob da auch amerikanische Vertreter teilnehmen werden bei dem Treffen mit den anderen europäischen Staaten im Kanzleramt. Wird das nun so sein oder ist das noch offen?
Also zur zweiten Frage, die Einladung besteht. Sie wissen, wer alles an diesem Abendessen teilnehmen wird. Und selbstverständlich sind auch die amerikanischen Gäste eingeladen, daran teilzunehmen. Und die erste Frage, die Bundesregierung erwägt stets von Neuem über, wie sinnfällig Gespräche direkt mit dem Aggressor Russland wären. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine konkreten Überlegungen, deswegen kann ich Ihnen dann keine weiteren Details sagen.
Eine Nachfrage zu dem Treffen heute Abend. Es bleibt bei den Teilnehmern Steve Witkoff und Jared Kushner. Herr Rubio wird nicht nach Berlin kommen oder eine andere Ebene noch?
Müssten Sie die amerikanische Seite fragen, aber mir ist dazu nichts bekannt.
Danke.
Frau Lehmann.
Ja, auch noch mal zu dem Treffen heute Abend. Wann rechnen Sie mit einer Entscheidung der amerikanischen Unterhändler, ob sie an dem Treffen heute Abend mit teilnehmen oder nicht? Und können Sie vielleicht das sagen, welche Faktoren dafür ausschlaggebend sein könnten, ob es sich für die beiden lohnen würde, überhaupt daran teilzunehmen?
Sie verlangen viel von mir, dass ich mich in diese Köpfe hineinversetze. Das werde ich nicht leisten können.
Zusatzfrage. Würde der Erfolg des Treffens heute Abend dadurch geschmälert, dass die beiden nicht daran teilnehmen?
Ich glaube, diese zwei Tage waren insgesamt eine sehr erfolgreiche Begegnung. Wir haben das auch heute Nacht schon in den ersten Kommentaren gehört. Jetzt wollen wir wirklich die letzten Minuten und Stunden vielleicht noch den Kernverhandlern lassen, um zu Schlüssen zu kommen. Und dann kann man eine abschließende Bewertung vornehmen. Der europäischen Seite Deutschland ging es darum, an der Seite der Ukraine klarzumachen, dass hier kerneuropäische Interessen auf dem Spiel stehen, die, wenn sie denn tatsächlich verfolgt werden sollen, eine ordentliche Unterfütterung brauchen. Es geht um die Frage von Territorium und die Frage von Sicherheiten. Gerade das Thema Sicherheiten wird am Ende darüber entscheiden, ob dieser Krieg tatsächlich zu einem Stillstand kommt und ob er wieder aufflammt oder ob ein Aufflammen abgeschreckt und verhindert werden kann. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich austauscht über die Details dazu. Der Besuch der vielen europäischen Regierungschefs und Staatschefs heute Abend und der Vertreter der Institutionen unterstreicht ja diese Geschlossenheit der Europäer in diesem Ansinnen, das ist eine Demonstration der Geschlossenheit, zu der wir da gerne die Bühne bieten. Aber es ist der Entschluss der Europäer, insgesamt diese Botschaft auszusenden, wer auch immer sie hören mag.
Herr Rink.
Herr Cornelius, es gibt ja parallel noch die Vorbereitung, dass man die eingefrorenen russischen Staatsvermögen nutzt und am Donnerstag dann einen Beschluss herbeiführt. Nun hat heute die russische Zentralbank Klage eingereicht in Moskau gegen diese Entscheidung oder kommende Entscheidung. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das irgendwelche Auswirkungen auf die europäischen Planungen hat.
Die Beschlusslage aus dem ASTV kennen Sie vom vergangenen Freitag. Die russischen Vermögenswerte sind nun rechtlich gekoppelt an einen neuen Auszahlungs- oder an einen Beschluss, der von der Kommission ausgehen muss und dann wieder durch die Staaten getroffen werden muss. Diese Vermögen sind nun gesperrt, um die Bedingungen zu erfüllen, die daran gekoppelt sind. Und insofern hat sich an der Ausgangslage nichts geändert.
Wenn ich noch eine Nachfrage stellen darf. Es wird ja jetzt mit qualifizierter Mehrheit entschieden am Donnerstag. Ungarn hat aber die Tonlage doch drastisch erhöht und von einer Kriegserklärung der EU gesprochen. Wie kommentieren Sie diese Anlassung aus Budapest?
Ich glaube, dieser Krieg wurde von anderer Seite erklärt. Und ansonsten muss ich so kurz davor diese Schrillheit nicht weiter kommentieren.
Herr Höfle.
Ja, zu heute Abend, allerdings nicht zur Ukraine. Ich wollte fragen, wird der Bundeskanzler die Gelegenheit auch nutzen, mit dem französischen Präsidenten über das Mercosur-Abkommen zu sprechen?
Ich kann Ihnen über die direkten Gespräche, die in Normandie geführt werden, keine Auskunft geben. Es ist in den nächsten Tagen sehr viel Gelegenheit, über verschiedene Themen zu sprechen, auch das Mercosur-Abkommen. Sie kennen die deutsche Position, dass wir einen Abschluss in dieser Woche für dringend notwendig halten. Die Vorbereitungen sind dafür alle getroffen. Und insofern können Sie sicher sein, dass die Tage bis zum Europäischen Rat auch intensiv genutzt werden.
Kämen wir wieder zurück zur Ukraine und Herr Jess.
Ja, Frage geht ans Auswärtige Amt. Außenminister Wadephul wird zitiert mit dem Satz, wenn das schief geht, wenn das misslingt in der Ukraine, dann wären wir die Nächsten. Das ist ja kein Konditionales im Grunde, sondern es ist eigentlich eine Form von Tatsachenbehauptung. Worauf stützt sich die Sicherheit dieser Aussage, dass dann wir, Deutschland, sozusagen die Nächsten im Sinne eines militärischen Angriffsziels Russland wären?
Ich weiß nicht, auf welche Aussagen Sie sich jetzt im Einzelnen
beziehen. Ist im Spiegel zitiert, wörtlich.
In Ordnung. Ich glaube, es gab letzte Woche ja auch eine Veranstaltung hier, bei der auch der Minister gemeinsam mit dem NATO-Generalsekretär Rutte war, in dem der NATO-Generalsekretär sehr klar die Bedrohungslage für Europa dargelegt hat. Und darauf, denke ich, haben sich diese Aussagen dann auch bezogen auf dieser Veranstaltung. Und insofern sind die auch zutreffend.
Nachfrage. Es ist ja aber ein Unterschied, ob ich von einer Bedrohungslage, von einer Möglichkeit, von einer Sorge spreche oder ob ich sage, wenn das schief geht, dann sind wir die Nächsten. Das ist eine feste Gewissheit, eine feste Überzeugung. Und da wüsste ich jetzt, ich wüsste nicht, worauf sich die materiell stützt. Schwächt man nicht die eigene Position, macht man sich nicht angreifbar, wenn man etwas so fest behauptet, was man im Zweifelsfall nicht faktisch belegen kann?
Naja, die Bedrohungslage, die von Russland ausgeht, wurde ja wiederholt dargelegt. Russland ist die größte Bedrohung für die europäische Sicherheit. Und insofern ist die Aussage zutreffend. Russland hat einen Angriffskrieg begonnen gegen die Ukraine. Russland ist für jede Menge hybride Bedrohungen in Europa zugleich verantwortlich. Insofern ist es klar, dass die Bedrohung, die Russland für den Rest Europas auch ausübt, nicht von der Hand zu weisen ist. Und insofern sind die Aussagen auch richtig.
Herr Drebes.
Ja, ich hatte auch noch mal eine ganz kurze Nachfrage dann doch an Herrn Hinterseher in Sachen Romreise mit Blick auf die Frozen Assets, ob das da auch noch mal Thema sein wird bei den Gesprächen. Und vielleicht eine Frage ans Verteidigungsministerium, ob Sie noch mal einen Terminüberblick einfach geben können über die Gespräche, die jetzt auch in den nächsten Tagen noch zur Ukraine stattfinden sollen.
Vielleicht zu Ihrer ersten Frage nach den eingefrorenen russischen Zentralbankvermögen. Ich hatte ja bereits ausgeführt, einleitend, dass das mit Sicherheit eines der Themen ist, das am dringlichsten ist und insofern natürlich auf der Agenda stehen wird. Aber ansonsten würden wir es wie immer halten, dass wir Gesprächen, die wir in der Zukunft führen, an der Stelle noch nicht vorgreifen möchten.
Genau, und vielleicht von unserer Seite, wie Sie vielleicht wissen, findet morgen eine virtuelle UDCG statt. Da haben wir auch auf den bekannten Wegen zu eingeladen. Da wird es auch möglich sein, für die Presse an den Open Remarks sozusagen teilzunehmen, also da diese Eingangsstatements mitzunehmen. Ansonsten habe ich hier keine weiteren Termine anzukündigen. Wenn da in der Woche noch was dazukommt, würden wir das entsprechend auf den bekannten Kanälen Sie auch darüber informieren.
Vielleicht darf ich noch ein Wort ergänzen zu den Frozen Assets, weil das jetzt von verschiedenen Seiten hochkommt. Diese Frozen Assets sind Beleg der europäischen Handlungsfähigkeit. Das ist der Hebel, den die Europäische Union anwenden kann, um in diesem Krieg Einfluss zu nehmen. Das hat sie politisch klar gemacht. Es gab am Freitag einen politischen Beschluss des ASTV mit überwältigender Mehrheit, das auch in diese Richtung einzuleiten. Wir erwarten, dass die europäischen Partner diesem Schritt nun auch folgen, weil Europas Glaubwürdigkeit mit der Mobilisierung dieser Assets in Verbindung gebracht wird. Das Gleiche gilt für die Entscheidung zu Mercosur, der jetzt über viele, viele Jahre schon verhandelt wurde. Die Mitgliedstaaten der Mercosur-Gruppe erwarten die europäische Entscheidung. Mit Blick auf die weltpolitischen Handelsentwicklungen und den Freihandel insgesamt wäre es ein starkes Zeichen der europäischen Handlungsfähigkeit, wenn die Union nun diesen Handelsvertrag tatsächlich abschließen würde. Sie würde zeigen, dass es ein Gegenmodell zu anderen Handelstendenzen gibt. Und insofern ist auch hier eine hohe Dringlichkeit dran gebunden, um Europas Glaubwürdigkeit zu demonstrieren.
Zusatz? Vielleicht nur eine kurze Nachfrage dann dazu, gerade mit Blick auf Frankreich und auf Italien, dass da nicht nur jetzt eben aus Ungarn die Widerstände dann doch sehr groß waren bei den Frozen Assets. Sind Sie denn dennoch zuversichtlich, dass man das Ganze noch geeint bekommt?
Ich glaube, die Entschlusskraft der verschiedenen Mitgliedstaaten stellt sich unterschiedlich dar, je nachdem, von wo man schaut. Wir sind sehr zuversichtlich, dass Italien bereit ist, auch bei Mercosur zuzustimmen. Wir setzen da große Hoffnungen hinein und wir sind auch sicher, dass sich Italien der Tragweite dieses Beschlusses bewusst ist.
Dann machen wir weiter. Bitte schön.
Danke schön. Nur noch mal, Herr Cornelius, weil Sie gesagt haben, wir werden in der Pressekonferenz mit dem Bundeskanzler erfahren, was dann heute so über den Tag gelaufen ist. Und danach, weil die europäischen Partner und die NATO-Partner kommen ja erst danach. Wie können wir als Journalisten herausfinden, was jetzt gut gelaufen ist? Bis 22 Uhr oder 0 Uhr heute, meinetwegen.
Trust your Regierungssprecher. Nein, was ich Ihnen sagen kann, es gibt, wie Sie vielleicht wissen, gehen wir unter 2?
Wenn Sie gerne, dann gehen wir unter 2. Und der Kollege von AfB ist dran.
Ja, nochmal zum heutigen Abendessen. Können Sie die Beteiligung des französischen Präsidenten bestätigen? Und zu den Themen, Sie haben gesagt, dass es geht um die allgemeine europäische Unterstützung der Ukraine. Könnte einen eventuellen Einsatz der europäischen Friedenstruppen in der Ukraine ein Thema sein oder die Frozen Assets?
Also Sie wissen, dass all diese Themen momentan Gegenstand der Gespräche sind und anschließend mit den europäischen Partnern auch in Abgleich gebracht werden müssen. Sie wissen, dass gestern Abend die nationalen Sicherheitsberater der Teilnehmer, die heute Abend auch zum Essen kommen, bereits in Berlin waren. Bereits da wurden sie über den Stand der Gespräche informiert. Sie sind auch involviert in diese Gespräche, bringen sich auch selbst ein. Die europäische Seite ist also zutiefst eingebunden über den E3-Kreis hinaus, auch vor allem Polen und Italien, die auch eine tragende Rolle spielen. Wir reden von diesem Washington-Format bzw. Washington-Plus-Format, also eine sehr stattliche Anzahl von Entscheidungsträgern in Europa, die jetzt aufs Engste eingebunden sind, sowohl was die Assets angehen, wie auch das Thema vor allem Sicherheiten. Und Sicherheiten ist natürlich das Thema, dass Sie auch sehen, dass den Amerikanern offenbar sehr am Herzen liegt. Dazu gibt es ja aus den bisherigen Verhandlungsrunden Informationen, die Sie öffentlich finden können über die Papiere, die dazu geschrieben wurden. Und wie gesagt, lassen Sie uns abwarten, wie die Gruppen jetzt auseinandergehen. Und der französische Präsident wird heute Abend selbstverständlich dabei sein.
Dann ist Herr Blank dran.
Ja, ich wollte nur noch mal, Herr Cornelius, nachfragen nach dem Ablauf. Der ukrainische Präsident hat ja dann heute Nachmittag offizielle Termine. Enden dann die Gespräche im Kanzleramt oder gehen die danach noch weiter auf Beraterebene? Wie ist das geplant und wann sollen die tatsächlich abschließen und wann fliegen dann die Amerikaner zurück? Haben die da schon irgendwie was verlauten lassen?
Da ich, wie gesagt, nicht Teil dieser Gespräche bin, kann ich Ihnen auch nicht sagen, wie sie jetzt ausgehen, ob sie weitere Gesprächsbedarf anmelden, ob der heute stattfindet, wann er stattfindet. Ich kann auch nicht sagen, wann die amerikanische Delegation weiterfährt. Da müssten Sie vielleicht bei der US-Botschaft oder bei der Delegation selbst nachfragen.
Aber Nachfrage geplant ist erstmal, dass wenn Zelensky das Kanzleramt verlässt, dass die Gespräche zu Ende sind.
Sie haben gestern auch gesehen, dass die Gespräche auch ohne den ukrainischen Präsidenten weitergeführt werden können. Insofern gilt nochmal, was ich vorhin gesagt habe. Ich möchte von dieser Stelle aus nicht in irgendeiner Form präjudizieren oder spekulieren, was dort tatsächlich stattfindet.
Herr Rinke.
Ja, Herr Cornelius, ich wollte noch einmal zum Thema Frozen Assets fragen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, rechnen Sie eigentlich damit, dass am Donnerstag die endgültige Entscheidung fällt? Wenn das so ist, wann kann denn die Ukraine dann damit rechnen, dass sie das Geld oder einen Teil des Geldes zumindest erhalten kann?
Sie wissen, dass die Umsetzung der Rechtssätze, die die Kommission vorbereitet hat, Zeit in Anspruch nimmt. Das wird noch einige Schlaufen nehmen. Deswegen kann ich keinen konkreten Zeitrahmen vorgeben. Es geht jetzt momentan um den politischen Grundsatzbeschluss. Und der soll nach dem Willen der Bundesregierung spätestens am Donnerstag gefällt sein.
Gibt es weitere Fragen zu den Ukraine-Gesprächen? Das sehe ich erstmal nicht. Dann will ich noch mal kurz das Thema Mercosur aufrufen. Herr Rinke, Sie hatten mir auch eine Frage.
Nee, hat sich
damit erledigt? Oder gibt es andere Fragen zu Mercosur noch? Nicht mehr. Dann kommen wir zum Thema Bahn. Herr Höfler hatte mir das Thema Bahn zugeworfen.
Ja, Frage ans Verkehrsministerium. Flixtrain hat am Freitag angekündigt, ein Hochfrequenznetz in Deutschland starten zu wollen. Frage, ist dafür auf deutschen Schienen genug Platz?
Ja, danke für die Frage. Wir haben das ja auch kommentiert, beziehungsweise der Minister hat es kommentiert, dass wir uns da über jeden Wettbewerb auf der Schiene freuen und eben es auch sehr gut finden, wenn das Potenzial erkannt wird. Insofern stehen wir dem da positiv gegenüber.
Ja, aber ist das nicht schlecht für den Staatskonzern Deutsche Bahn? Müssen Sie da nicht gleich jetzt mehr Geld schon für einplanen?
Nee, wie gesagt, also wir stehen dem Wettbewerb da offen gegenüber und freuen uns und begrüßen das auch, ja.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann habe ich das Thema Belarus und Frau Kolesnikow. Da sind wir da.
Ja, eine Frage zunächst mal an Herrn Bowinkelmann vom BMI. Der Innenminister hat ja signalisiert, dass zwei bekannte belarussische Oppositionelle von Deutschland aufgenommen werden sollen. Können Sie uns sagen, wann, wo und wie das genau läuft?
Also richtig ist, Bundesinnenminister Dobrindt hat sich gestern im Bericht aus Berlin dazu geäußert, dass Frau Kolesnikova und Herr Barbarico, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, im Rahmen § 22 Aufenthaltsgesetz aufgenommen worden, weil ein hohes außenpolitisches Interesse besteht. Ich bitte aber um Verständnis, dass jetzt die Verfahren dazu laufen. Die Personen sind aus Belarus ausgereist und alle weiteren Schritte werden in die Wege geleitet. Aber da kann ich Ihnen keinen aktuellen Wasserstand darüber hinaus mitteilen.
Aber das BMI weiß, wo die sich jetzt im Moment befinden und hat auch einen Zeitrahmen.
Also wir wissen, dass die Personen sich derzeit in der Ukraine aufhalten. Aber einen genauen Zeitrahmen, wie eine Einreise erfolgt, kann ich Ihnen jetzt nicht geben.
Weitere Fragen? Herr Rink.
Kurze Anschlussfrage daran. Sie haben ja jetzt gesagt, es gibt ein außenpolitisches Interesse, diese beiden Personen aufzunehmen. Gilt das auch für die anderen Freigelassenen und wenn nicht, warum nicht?
Also zu den anderen Freigelassenen kann ich Ihnen jetzt keine Aussage tätigen, weder im positiven noch im negativen Sinne.
Aber das heißt, es ist geprüft worden, ob es auch ein deutsches Interesse daran gibt, diesen Menschen zu helfen?
Da habe ich keinen aktuellen Stand, den ich Ihnen mitteilen kann.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann habe ich das Thema Hongkong von Herrn Rinke genannt bekommen.
Sind Sie vielleicht? Ja, da hätte ich ganz gerne eine Reaktion des Auswärtigen Amtes. Ein chinesisches Gericht hat den einen früheren Oppositionsführer Lai jetzt verurteilt. Das Strafmaß ist noch nicht bekannt, läuft aber wohl auf eine lebenslange Haft hinaus wegen der angeblichen Zusammenarbeit mit außenpolitischen Kräften oder anderen Nationen. Ich hätte ganz gerne eine Reaktion, wie die Bundesregierung dieses Urteil sieht.
Wir haben den Prozess und auch die Urteilsverkündung gemeinsam mit anderen Staaten vor Ort sehr genau beobachtet. Der Schuldspruch und das Urteil gegen Jimmy Lai sind aus unserer Sicht sehr besorgniserregend. Das Urteil verdeutlicht die tiefgreifende Verschlechterung der Meinungsfreiheit, der Presse- und Versammlungsfreiheit in der Sonderverwaltungsregion Hongkong. Und im Fall von Jimmy Lai kommt sein eigener fragiler Gesundheitszustand noch hinzu, dem medizinisch wie rechtlich auch entsprochen werden muss. Wir fordern die Hongkonger Behörden auf, die Rechte und die Freiheiten zu achten, die den Bürgerinnen und Bürgern Hongkongs verfassungsrechtlich zugesichert sind.
Kurze Nachfrage. War der Fall auch Thema bei dem Besuch des Außenministers in China, weil das Urteil sich abzeichnet?
Ich glaube, auch dazu hatten wir uns schon geäußert. Auch Menschenrechte waren ein Thema in den Gesprächen, aber zu Einzelfällen möchte ich mich an dieser Stelle nicht äußern.
Weitere Fragen zu dem Komplex? Dann hat Herr Jessen sich gerade gemeldet. Bitte schön, zu einem neuen Thema.
Ja, neues Thema. Frage geht ans Verbraucherschutzministerium, das ja mit dem Justizministerium zusammengefügt ist. Spanien, die spanische Regierung hat gegen Airbnb eine hohe Strafe verhängt, 65 Millionen Euro, weil man Airbnb als Antreiber sieht für zweckentfremdete Vermietung, die spanische Bürger in prekäre Wohnverhältnisse treibt. Solche Phänomene gibt es mindestens als Vorwurf ja auch in Deutschland. Erwägt die Bundesregierung ähnliche Maßnahmen oder prüft sie diesen Sachverhalt zumindest?
Wie Sie wissen, ist dem Justiz- und Verbraucherschutzministerium das bezahlbare Wohnen ein großes Anliegen. Da hat Ministerin Hubig eine Priorität gesetzt. Im Koalitionsvertrag sind dazu mehrere Maßnahmen vereinbart. Es wurde auch die Mietpreisbremse schon verlängert und in diesem Jahr noch soll ein Gesetzesentwurf zum Thema möbliertes Wohnen, Kurzzeitvermietung, Schonfristzahlung veröffentlicht werden. Mehr kann ich Ihnen dazu aktuell nicht sagen.
Ja, ich nehme ja an, dass aber diese Maßnahme dann doch aufmerksam beobachtend evaluiert wird. Vielleicht können Sie uns darüber informieren, ob das dann doch ein Anlass ist, zu sagen, eigentlich müssten wir so etwas auch machen. Wenn Sie das nachliefern können oder wenn Sie sagen, nee, betrifft uns gar nicht, da werden wir in der Richtung nicht weiter aktiv, wäre auch das eine Nachricht.
Ich kann Ihnen dazu sagen, dass das Justizministerium fortlaufend beobachtet, wie sich der Mietmarkt entwickelt und was da für Maßnahmen getroffen werden müssen. Ansonsten würde ich Sie einfach um Geduld bitten für den Gesetzesentwurf, der bald kommt.
Dann gibt es weitere Fragen zu dem Komplex. Dann ist Herr Rinke mit dem Thema Deutsche Glasfaser.
Ich habe noch zwei Themen eigentlich.
Fangen Sie noch mal
mit dem an. Fange ich mit einem an, Deutsche Welle.
Deutsche Welle.
Russland hat
ein gutes Thema.
Die Vorschriften gegenüber der Deutschen Welle verschärft und den Sender als unerwünschte ausländische Organisation eingestuft. Ich hätte ganz gerne eine Reaktion entweder von Herrn Cornelius oder Herrn Hinterseher dazu, was das für Konsequenzen hat.
Ja, die Intendantin der Deutschen Welle hat sich ja dahingehend geäußert, dass dieser neuerliche Versuch, freie Medien zum Schweigen zu bringen, belegt, wie sehr die russische Führung unabhängige Informationen, insbesondere über den Angriffskrieg gegen die Ukraine, fürchtet. Die Bundesregierung teilt diese Einschätzung ausdrücklich. Sie verurteilt die fortgesetzte Repression gegen die Deutsche Welle aufs Schärfste. Und sie bekräftigt ihre Solidarität mit den vielen kritischen Medienkolleginnen und Kollegen in und außerhalb Russlands, die nicht bereit sind, die staatlich organisierten Desinformationskampagnen der russischen Führung unwidersprochen in der Öffentlichkeit stehen zu lassen.
Interessiert noch Ergänzungen?
Keine Ergänzungen. Wird das irgendwelche Konsequenzen nach sich ziehen? Nochmalige Einberufung des Botschafters oder ähnliche Maßnahmen?
Naja, wir also haben ja gesagt, dass wir die Einstufung und die Kriminalisierung verurteilen. Die ist aus unserer Sicht völlig unbegründet. Russland, das wissen wir auch, geht im eigenen Land massiv gegen freie Meinungsäußerung vor. Repressionen sind dort an der Tagesordnung. Pressefreiheit ist nicht mehr gegeben. Insofern überrascht es uns in der Gesamtlage nicht. Zugleich sind wir natürlich als Botschaft mit allen deutschen medienschaffenden Journalistinnen und Journalisten vor Ort in Kontakt, um den dort akkreditierten Journalisten zur Seite zu stehen. Aber ansonsten weitere Maßnahmen oder dergleichen habe ich hier nicht anzukündigen.
Vielleicht darf ich den breiteren Rahmen noch mal kurz setzen. Die Deutsche Welle leistet wirklich wertvolle Beiträge zur internationalen Verständigung und zur Verstärkung der freien Meinungsbildung. Sie hat da weltweit eine beachtliche Reichweite erreicht und ist eine wichtige Stimme. Die Bundesregierung setzt sich deshalb weiterhin für auch die haushalterischen Bedürfnisse der Deutschen Welle ein. Ich möchte erwähnen, dass die Bundesregierung im aktuellen Bundeshaushalt für die Deutsche Welle 425 Millionen Euro bereitstellt. Das ist eine Steigerung um 15 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Die Bereinigungssitzung hat den Ansatz für die Betriebsmittel noch mal um 10 Millionen Euro abgesenkt. Aber der rein investive Ansatz bleibt unverändert. Das heißt, die Absenkung beträgt lediglich etwa 2% der Mittel. Das heißt, in Summe wird die Deutsche Welle mit 415 Millionen Euro operieren können. Das ist gut investiertes Geld im Sinne der Pressefreiheit, im Sinne der freien Information, im Sinne auch einer der Möglichkeit, dass eine deutsche Stimme für die Welt für faire und transparente Berichterstattung sorgen kann.
Weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Drewes dran.
Ein neues Thema geht ans Gesundheitsministerium. Nochmal mit Blick auf den Termin heute von der Enquete-Kommission Corona. Inwiefern das Ministerium darauf blickt, wie bewerten Sie das Ganze? Wie zuversichtlich sind Sie weiterhin, dass diese Enquete-Kommission zur Aufklärung im sogenannten Maskenskandal beitragen kann?
Vielen Dank für die Frage. Wir arbeiten eng mit der Enquete-Kommission zusammen und unterstützen auch die Arbeit der Enquete-Kommission. Ansonsten kommentieren wir die Arbeit und Entwicklung nicht. Kommission ist ja eine Sache des Bundestages. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
Gibt es weitere Fragen dazu?
Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze.
Hier ist Thilo. Ich stelle dir die Fragen.
Hier ist Hans. Ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
Gar nicht so heimlich. Kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
Nämlich per PayPal oder Überweisung.
Weiter geht's.
Dann, Herr Rinke, können Sie es nochmal mit der deutschen Glasfaser verbinden.
Genau, es geht, ist dann wahrscheinlich eine schriftliche Frage ans Digitalministerium.
Ja.
Es gibt einen Bericht, dass Deutsche Glasfaser den Ausbau des Glasfasernetzes halbieren will, also der Bereich, den Sie ausbauen wollen. Und ich hätte ganz gern vom Ministerium gewusst, ob das die Ausbauziele der Bundesregierung in irgendeiner Weise beeinflusst.
Gibt es sonst irgendjemand, der sich, Wirtschaftsministerium ist, glaube ich, nicht zuständig, ne? Nicht zuständig, dann warten wir und hoffen auf eine Rückmeldung aus dem Digitalministerium. Dann habe ich noch eine Frage zu Weihnachten. Bitte schön.
Wir hatten so viele harte Themen, deswegen versuche ich es mal mit etwas anderem. Der Kanzler hat ja aktuell sicher ganz andere Dinge im Kopf als das Weihnachtsfest. Vielleicht können Sie uns trotzdem einen kleinen Einblick geben, wie wohl das erste Weihnachtsfest als Kanzler für ihn sein wird.
Ich vermute, das wird nicht sich stark unterscheiden von dem letzten Weihnachtsfesten als Nichtkanzler. Das heißt, der Bundeskanzler wird Weihnachten mit der Familie verbringen.
Gibt es weitere Themen?
Noch bitte. Ich hätte in der Tat noch eins ans Landwirtschaftsministerium, wenn jetzt noch die Zeit ist. Erstaunlicherweise sind wir ja heute ein bisschen durchgekommen. Es geht ums Tierhaltungskennzeichen. Da gab es ja letzte Woche laut im Bundestag die Einigung, das nochmal zu verschieben. Meine Frage wäre, wie bewertet das Ministerium das, dass das jetzt nochmal verschoben wird, der Start dazu? Und ein Punkt war vor allem, dass die Hoffnung besteht, dass man auch ausländische Ware mit einbinden kann. Da hat ja der Minister schon mal gesagt, er will das versuchen. Wie wahrscheinlich halten Sie es, dass das möglich ist?
Ja, danke, Frau Huber. Der Minister hat sich ja dazu geäußert und gesagt, es ist wichtig, dass das Tierhaltungskennzeichnung geordnet kommt, wenn es denn kommt. Deshalb ist es gut, dass es jetzt nochmal eine Verschiebung geben soll. Darauf haben sich die Fraktionen verständigt. Das hat der Minister auch entsprechend kommentiert. Das Ganze liegt jetzt in der Hand der Fraktionen. Ich kann dem weiteren Verfahren da jetzt nicht vorgreifen. Auch die Inhalte werden zurzeit innerhalb der Fraktionen verhandelt. Und wie gesagt, da steht jetzt noch dazu die Einigung aus, wie das konkret aussehen soll.
Eine Nachfrage, weil gerade der Punkt mit der ausländischen Ware, der ist ja schon sehr lange diskutiert. Daran hat sich die letzte Regierung auch schon die Zähne ausgebissen an dem Punkt. Wie optimistisch ist denn das Ministerium, dass es an dieser Stelle dann doch jetzt Fortschritte geben könnte?
Da wird dran gearbeitet. Ich kann da jetzt Lösungsmöglichkeiten nicht vorweggreifen.
Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Gibt es noch andere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich und wünsche einen schönen Tag. I'm thinking.